Ringen ist eine der ältesten Sportarten der Welt. Und beim Ringen denken die meisten an Kraft, Technik und Taktik. Und bis heute vor allem an Männer auf der Matte. Aber genau dieser Punkt, der ist schon lange nicht mehr zeitgemäß, denn Frauenringen ist seit 2004 sogar olympisch. Und hier hat sich Aline Rotter-Focken durchgesetzt und Geschichte geschrieben. Als Weltmeisterin, als Olympiasiegerin, als Frau, die schon früh ihren eigenen Weg gegangen ist und sich in einer Männerdomäne durchgesetzt hat. Deswegen freue ich mich, dass wir heute nicht nur über Medaillen und Titel sprechen dürfen, sondern auch über den Weg dorthin, über den Leistungssport, das Studium daneben und darüber, wie man eigentlich seinen eigenen Weg findet. Hi Aline, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Dann stell dich gerne einfach noch einmal für alle, die dich nicht kennen, vor. Wer bist du heute und was macht dich aus?
Genau, also ich bin Aline, heute 34 Jahre, seit ein paar Jahren keine Ringerin mehr, keine Leistungssportlerin mehr. Ich arbeite beim Deutschen Ringerbund als Leistungssportreferentin. Also ja, bin noch sehr mit dem Sport verbunden und versuche jetzt so für die nachfolgende Generation die Situation zu verbessern, die Athletinnen zu beraten. Genau, habe zwei kleine Kinder, die mich sehr, sehr auf Trab halten und sehr glücklich machen. Und genau, ja, arbeite als Speakerin nebenher, erzähle so ein bisschen von meiner Geschichte und ja, lebe irgendwie noch mit dem Sport verbunden, aber bin nicht mehr ganz so in der Praxis wie früher.
Aber immer noch dabei irgendwie.
Ja, total, genau. Ohne geht's gar nicht.
Ja, dann gucken wir uns auch mal an, wo das herkommt und gehen ganz an den Anfang. Ringen ist ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, irgendwie nicht so der typische Frauensport, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ist jetzt für die meisten Mädels irgendwie auch so im Alter von 4 bis 6, wenn man die fragt, was wollt ihr denn machen, da ist jetzt Ringen wahrscheinlich nicht so die häufigste Antwort. Wie bist du denn dazu gekommen?
Also das ist auch beim Ringen und beim Frauenringen sehr, sehr typisch, dass das über die Familie stattfindet, so wie bei mir. Also bei mir hat so ein bisschen mein Opa die Dynastie gestartet, der war damals Ringer und über den ist dann mein Papa zum Ringen gekommen, meine Onkels, mein Bruder, meine Cousins, also eigentlich so alle Männer seitdem und ich dann sozusagen auch als erstes Mädchen. Und das ist auch das, wo, wie das meistens läuft, weil einfach Ringen nicht so in aller Munde ist, ja.
Ja, und wann hast du dann das erste Mal auf der Matte gestanden?
Oh, also wahrscheinlich habe ich das erste Mal auf der Matte gelegen, weil man, wie das andere Eltern auch machen, wenn die Eltern Fußball spielen, ich war halt immer dabei, ne? Und die Matte ist übrigens der schönste Ort, wo Babys krabbeln lernen. Das haben meine auch da angefangen, weil es einfach ein Riesenplatz, eine Riesenfläche. Und ja, also ich war von Baby an dabei, wenn mein Papa gerungen hat oder mein Opa. Und ja, selber so gestartet eigentlich mit 4 Jahren. Das ist kein richtiges Ringen, das ist dann so Bambini, das ist ganz viel Turnen bei uns, ganz viel einfach auch so Körperkontaktspiele, so ein bisschen raufen nach Regeln, dass man sich einfach so ein bisschen da austoben kann und das Ganze kennenlernt. Und ja, deswegen kann man sagen, so ab 4 Jahren regelmäßig in der Halle eigentlich und ja, das erste Mal gestanden, gelegen, genau, als Baby.
Ja, gut, mit 4 hast du wahrscheinlich nicht gedacht, oh ja, das wird mein Sport und das wird meine Karriere sozusagen. Wann hat sich das denn so ein bisschen gezeigt, dass du auch gemerkt hast, also, dass es dein Sport ist, wahrscheinlich schon relativ früh, aber auch, dass es vielleicht mehr als nur dein Sport und dein Ausgleich ist, sondern dass es so der Mittelpunkt auch von deinem Leben werden darf?
Ja, also bei mir war das eben so, dass es schon dann auch, je älter ich wurde, je mehr ich mich erinnere, auch die Stimmen lauter wurden, so, ha, warum denn? Und muss das jetzt wieder Ringen sein? Und gerade so als kleines blondes Mädchen, das passt doch gar nicht. Und das war schon so, dass ich da immer dachte, okay, je mehr Leute da jetzt gegenreden, desto mehr will ich das machen. Also ich war schon so ein bisschen eher dieses Sparte-Kind, ne, dass mit jedem Zweifel, mit jeder Kritik, ich irgendwie so dachte schon als kleines Kind, nee, ich zeig's euch und ich werde stärker als alle Jungs. Und ja, es ging dann bei mir sehr schwierig los. Also ich habe wirklich 3 Jahre lang keinen einzigen Kampf gewonnen, was maßgeblich schlecht war. Also deswegen war jetzt nicht so abzusehen, dass es irgendwie mal im Leistungssport mündet. Aber ich wollte das halt unbedingt machen. Bei mir war das irgendwie gar nicht immer nur dieses Gewinnen und Verlieren. Das wollte ich natürlich irgendwann auch. Aber ich habe mich da einfach so wohl gefühlt auf dieser Ringermatte. Und das ist halt so ein Ort, wo man auch einfach so ein bisschen laut und wild sein kann, ne? So in anderen Gruppen, in anderen Sportangeboten habe ich mich nicht so wiedergefunden oder habe ich einfach nicht so reingepasst mit meinem Temperament. Und Deswegen war das eigentlich klar, dass ich das immer weitermachen will, auch wenn das andere irgendwie sich gefragt, auch meine Familie natürlich meinte, hey, wenn du jetzt nie gewinnst, willst du wirklich weiter auf Wettkämpfe irgendwie? Ja, und dann aber, als es dann so nach und nach, so mit 9, mit 10 da auch mal geklappt hat, habe ich dann schon schnell gemerkt, okay, alles klar, ich bringe schon die richtigen Eigenschaften mit, vielleicht nicht das Talent von Anfang an, aber das Durchhaltevermögen und dieses unbedingt die Beste sein wollen, das hatte ich schon von klein an, ne? Also beim Wettrennen und so, ich musste immer die Ellbogen ausfahren, weil ich immer gewinnen wollte, ne? Und ja, so mit 12 würde ich sagen, war dann diese bewusste Entscheidung, okay, wir machen Leistungssport, ich will mehr, ich will den Adler auf der Brust, ich will alles tun, was dafür nötig ist. Und ja, seitdem ist das dann so vom Hobby zum ganz großen Inhalt geworden, ja.
Ja, und was hat dich in dieser Zeit dann besonders geprägt im Training? Also du hast jetzt gerade gesagt, schon so ein bisschen auch am Anfang die Stimmen, die so ein bisschen gepiekst haben und dich motiviert haben. Aber was denn dann sonst noch? Wie ging es dann weiter?
Ja, also das Schöne am Ringen ist halt, dass du auch nie fertig bist, ne? Und dass, wenn du einen Kampf gewonnen hast, dass es trotzdem tausend Sachen gibt, wo du irgendwie noch dran arbeiten kannst. Das ist so eine komplexe Sportart aus Technik, aus Taktik, aus Kraft, aus Ausdauer. Also bei uns, du kannst immer besser werden. Und für mich, wie gesagt, war das natürlich auf der einen Seite, ich wollte unbedingt diesen Adler auf der Brust. Ich habe dann so ab 2000 Ringen das erste Mal bei Olympischen Spielen im Fernsehen gesehen, ne? Da war ich dann 9 Jahre alt und dann waren so diese ganz großen Träume irgendwie geboren, ne? Einmal so auf dieser Bühne zu sein, einmal irgendwie, ich wusste ja nicht, was das für Folgen, also was ich dafür tun muss, ne? Als Kind ist man ja auch total naiv, man träumt, meine Eltern haben sich totgelacht, ich habe 3 Jahre keinen Kampf gewonnen, dann gewinnst du gerade einen Kampf und dann träumst du von Olympischen Spielen, aber das ist ja auch das Schöne wiederum als Kind, weil du, in deinem Kopf hast du keine Grenzen, keine Limits und das war so die Mischung aus beidem, dieses eben total Wohlfühlen, dieses wirklich auch besser werden in jeder einzelnen Disziplin, sei es jetzt Kraft, sei es, ne, so und gleichzeitig einfach dieser große Traum zu Olympischen Spielen, Ringen zu zeigen, und zu zeigen, dass man es als Mädchen machen kann. Und ja, also das war so die Kombi eigentlich, die mich angetrieben hat.
Ja, und dann hast du Ring quasi zum Lebensmittelpunkt gemacht sozusagen. Aber das reicht ja dann meistens nicht aus. Also man kann ja leider sagen, dass man in Deutschland eigentlich als Leistungssportler, wenn man nicht gerade Fußballer ist, wirklich nicht so gut davon leben kann, wenn überhaupt. Und deswegen hast du ja dann auch dich dazu entschieden, auch noch zu studieren. Und das hast du tatsächlich auch bei uns an der DHFPG gemacht. Lass uns da mal einen kurzen Schwenk noch zu machen, wie das für dich war, wie du dazu gekommen bist und wie du es gefunden hast.
Ja, also das war eigentlich so die herausforderndste Zeit tatsächlich in meiner sportlichen Karriere, aber auch so, woran ich mich zurückdenke, was mich persönlich betrifft, weil bis zur Schule ist alles einfach, natürlich ein Abi zu machen und so. Ich hatte den Schulrekord an Fehlzeiten und sowas, entschuldigten Fehlzeiten durch Trainingslager und so, aber bis dahin ist es weltweit gleich, weißt du, egal in welcher Nation, da gehen die meisten Kinder zur Schule, man hat dieselben Bedingungen, man geht abends zum Training, aber dann irgendwann, so mit 18, 19, wird das Ganze professioneller. Du musst zweimal am Tag trainieren beim Ringen, ne? Das ist so sehr, sehr undankbare Sportart, die sehr viel von dir verlangt und wo du sehr hart arbeiten musst. Aber genau wie du sagst, ich musste ja auch irgendwas tun, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es gibt mittlerweile eine viel bessere Förderstruktur als bei mir damals, aber es ist immer noch so, dass wenn du nicht gerade bei der Bundeswehr oder einer Sportförderstelle bist, dass du davon nicht leben kannst. Und meine Eltern haben gesagt, sie unterstützen alles, aber die Schule und eine Ausbildung oder Studium, das muss sein. Weil einfach auch als Backup, einfach auch wenn man sich verletzt, wenn was passiert, ne? So, und für mich, wie du sagst, war Ringen der Lebensmittelpunkt. Aber eigentlich musste das halt nebenher stattfinden. Und dann bin ich über so ein Praktikum tatsächlich an das Studium bei euch gekommen, weil das war für mich so damals Win-Win, weil ich dachte, okay, ich verdiene kein Geld, ich muss auf jeden Fall irgendwo Geld verdienen und ich muss auf jeden Fall irgendwo auch so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Das reine Studium, was ich zuerst mal dachte, Lehramt oder irgendwas, das hat einfach nicht geklappt, so auch von den Distanzen mit meinen Trainingseinheiten und sowas. Ne? Und so konnte ich ein bisschen flexibler sein und ja, habe dann angefangen eben Fitnesstraining damals. Ich weiß, glaube den Studiengang gibt es gar nicht mehr so
Doch,
zu
gibt's noch.
studieren. Ah, gibt es noch? Okay,
Ja.
genau, aber es hat sich ja so ein bisschen geändert.
Ja.
Ja, und bin dann auch echt an meine Grenzen gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil das Problem war nicht das Studium, das hat super funktioniert, auch flexibel und auch mit den, ich habe wenig geschoben, aber wenn das mal war, ich wurde da total abgeholt. Was schwierig war, war einfach die Präsenz natürlich im Unternehmen. Und da sagen ganz viele, ja, wir finden das gut, wir unterstützen dich, wir wollen das, ne, du bist dafür. Aber dass natürlich in der Fitnessbranche sehr viel nach Feierabend und abends stattfindet, war jetzt für mich mit Trainingszeiten sehr schwierig. Und dann habe ich irgendwann auch über ein paar Stationen dann einen sehr, sehr guten Ausbilder gefunden, auch einen großen Verein, der mir das dann auch ermöglicht hat, mehr in den Vormittag zu legen, mehr flexibler zu sein. Und dann hat das wirklich super funktioniert und ich habe sehr viel gelernt. Ich wollte auch unbedingt in diesem Bereich studieren, weil ich auch wissen wollte, was mache ich eigentlich? Also diese ganze Trainingslehre und sowas. Ne? Ich wollte nicht immer nur abarbeiten und sagen, okay, du musst das jetzt machen, weil, sondern ich wollte es auch verstehen. Und das hat mir super viel auf meinem Weg geholfen.
Hat es dir auch tatsächlich dann auf der Matte selbst dann in der einen oder anderen Situation was gebracht, dass du ein bisschen besser verstanden hast, warum jetzt was auch gerade passiert oder wie du es jetzt auch besser machen kannst, ohne dass der Trainer dir alles nochmal von außen erklären muss?
Ja, tatsächlich. Also das war dann wirklich so mein Masterstudiengang, den ich dann auch bewusst mich dafür entschieden habe, mit diesem Schwerpunkt Sportpsychologie. Und da habe ich so viel gelernt. Es hat mich einfach interessiert, diese ganze Materie, ohne dass ich jetzt, es war teilweise ja noch so ein bisschen, man muss ja ein Problem haben, wenn man mit einem Psychologen spricht und sowas. Und ich war damals schon so einfach neugierig auf das. Und die Dozenten waren so super damals, mit Hans-Dieter Herrmann. Und die haben dann so viel erzählt, auch einfach von ihrer Arbeit im Leistungssport. Das hat mich so gecatcht und ich war so froh, weil dadurch bin ich dann auch an meinen Psychologen gekommen, der maßgeblich meine Karriere beeinflusst hat und mich erfolgreicher gemacht hat. Und diese ganzen Dinge, ich habe meine Masterthesis dann auch darüber geschrieben, wie man mental trainieren und arbeiten kann in der Sportart Ringen, mit ihnen gemeinsam so ein Konzept erarbeitet. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Einfach total viel mich auch selber hinterfragen lassen, mir viel gegeben für meine eigene mentale Arbeit und eben einfach ganz banal der Kontakt zu meinem Psychologen, der ihr Kollege war, der, ne, ja, dann gesagt hat, hey, mach das doch einfach. Und deswegen, ja, gar nicht geplant, so, aber hat dann wirklich viel positiven Einfluss auf meine Karriere genommen, ja.
Ja, hört sich auf jeden Fall so an, dass bringt mich dann auch schon nochmal zur nächsten Frage, denn wir springen jetzt mal ganz weit weg, nämlich nach Tokio. Da sollten ja eigentlich damals in 2020 die Olympischen Spiele stattfinden, dann kam Corona, deswegen wurden die Olympischen Spiele dann auf 2021 verschoben. Allein das ist ja auch schon eine Situation, die ist nicht normal, mit der muss man dann ja auch mental umgehen können, weil du warst eigentlich bereit, 2020 da auf die Matte zu gehen und dann hat sich das alles irgendwie verändert. Wie war das für dich und was hat es dir da auch gebracht?
Ja, ich war nicht nur bereit, ich habe natürlich auch so ein bisschen darauf hingefiebert. Also ich habe tatsächlich 2016 bei meinen ersten Olympischen Spielen nicht geliefert und wusste dann, okay, boah, mache ich das Ganze nochmal 4 Jahre, ne? Das Leben ist sehr intensiv. Wie gesagt, ich habe dann nebenher damals meinen Master gemacht, meine Thesis in der Vorbereitung geschrieben, zwischen Training und ich dachte mir, boah, ja, jetzt dann arbeiten, auch cool, aber muss man ja auch mal ein bisschen mehr Geld verdienen, ne? Und das geht natürlich, also ganz viele Fragezeichen. Dann war für mich klar, okay, 2020, ein olympischen Zyklus, also 4 Jahre hänge ich dran, dann ist aber Schluss, dann will ich Geld verdienen, Kinder kriegen, keine Ahnung, Ziele, Träume, die es sonst noch so gibt, verfolgen. Und dann kommt das nochmal, dass man nochmal ein Jahr dranhängt. Nicht nur mental war das natürlich schwer, sondern auch einfach mein Körper. Ne? Also das klingt jetzt so dumm, aber mit Ende 20 ist man einfach auch nicht mehr so mit dem Training, wie das ist mit Anfang 20. Ne? Also ich musste ganz anders lernen zu trainieren. Mir taten jeden Abend die Knochen dermaßen weh. Wie gesagt, Ringen ist sehr, sehr hart und tut auch unter Umständen sehr weh. Ne? Und dann wusste ich, boah, jetzt muss ich das Ganze noch mal ein Jahr länger machen. Plus dann in dem Wissen, es gibt eine Pandemie und man muss sich eigentlich fernhalten von Menschen in einer Vollkontaktsportart. Du kannst dich jederzeit infizieren. Also es waren so viele Fragezeichen und es war echt dann auch ein bisschen frustrierend. Auf der anderen Seite war es dann aber auch so, ich hatte gewiss, dass ein Wechsel, so ein paar andere Situationen sind gekommen, dass dann mein Trainer meinte, hey, aber dreh's doch mal um. Wir haben jetzt noch ein Jahr lang Zeit, besser zu werden. Und ich habe gesagt, ja, du hast recht, ich bin als Letzte in diese Gewichtsklasse aufgestiegen. Ich bin trotzdem, glaube ich, von all denen noch irgendwie die Gesündeste. So, ich steck das, ne, wenn ich das gut mache jetzt, ne, mit all meinem Wissen, was ich auch gelernt habe, über Ernährung, über Schlaf, über Regeneration und sowas, dann kann das ja ein großer Gewinn sein. Und tatsächlich, dadurch, dass dann Kurzarbeit war und all diese ganzen Dinge, die für viele total doof waren, haben sich für mich Türen geöffnet, zeitliche Ressourcen auf einmal, ne? Ich konnte viel mehr mich regenerieren zwischen den Trainingseinheiten, weil ich nicht so viel arbeiten musste. Ich konnte, das ging alles auch digital. Ich konnte noch mal intensiver die mentale Arbeit machen mit meinem Psychologen und Mentaltrainer. Ich hatte dafür mehr Zeit. Wir waren gezwungen dazu, neue Wege zu gehen, weil das Training einfach anders war. Und am Ende hat dieses eher negative Ereignis bei mir dazu geführt, dass alles besser geworden ist. Weil eins weiß ich sicher, 2020 wäre ich hoffentlich gut gewesen, aber hätte ich sicher nicht Gold geholt. Ich war erst ein Jahr später bereit, auch mental, auch mit allem, ne, irgendwie dieses alles noch einmal zu machen. Okay, jetzt nehme ich nochmal meine letzte Europameisterschaft, jetzt, ne, sich auch zu akklimatisieren mit diesem Virus und wie trainieren wir jetzt? Und ja, also wurde aus diesem Nachteil eigentlich für mich ein großer Vorteil. Und das hat alles zu der Geschichte dann irgendwie dazugehört.
Und wie lange hat es gedauert, bis du es wirklich so auch als Vorteil sehen konntest? Also am Anfang ist es ja natürlich erstmal voll frustrierend, wenn man dann gesagt bekommt, okay, jetzt ist der Weg hier, also er ist nicht zu Ende, aber er verläuft jetzt mal ganz anders, als vorher gesagt wurde. Und man, also zur mentalen Vorbereitung auf was gehört ja natürlich dann auch, dass man sich auf konkrete Situationen vorbereitet und die war ja erstmal weg. Wie lange hat es dann gedauert, bis du da umswitchen konntest auch?
Ja, also erstmal war natürlich das gute Gefühl Erleichterung da, weil im Raum stand natürlich auch, dass die Spiele abgesagt werden. Ne? Und als dann klar war, sie werden nur verschoben, da war meine allergrößte Angst, oh Gott, dieses Ziel, wo ich seit Jahren noch hinarbeite, fällt einfach aus. Die war dann weg. Das heißt, da war schon mal im ersten Ding Erleichterung. Und dann habe ich aber auch wirklich mir das kurz mal offen gehalten, gesagt, okay, alles klar, kann und will ich das? Weil wenn, ich will das nur mit 100%. Also, ne, ich mache das voll oder gar nicht. Und als dann irgendwie um mich herum auch alle so, mein Arbeitgeber, meine Sponsoren, die ich dann endlich hatte, ne, alle trotz dieser ganzen Unsicherheiten, auch wirtschaftlich, gesagt haben, egal, wir bleiben bei dir auch ein Jahr länger und wir warten auch, dass du hier anfängst, richtig zu arbeiten, noch ein. Dann war das für mich natürlich auch so ein Zeichen, wo ich dachte, ey, komm, wenn die alle das, auch die Familie, ne, so dahinter stehen, also ich kann mich ein Jahr auch noch zusammenreißen. Und wie gesagt, mein Trainer war dann so der ausschlaggebende Punkt, der dann so meinte, hey, das ist ein Geschenk. Wir brauchen noch ein Jahr. Du wirst nur noch besser werden in diesem einen Jahr. Und das ging dann schleichend. Ich wusste natürlich nicht, wie gut dieses Jahr mir tut. Man muss dazu ja auch sagen, ich hatte auch einfach Glück. Ich habe so eine ganz sportverrückte Familie. Da, wo alle nicht trainieren konnten, wo alle nicht in die Hallen durften, hatte ich in meinem Keller einen großen Kraftraum, der natürlich für alle gesperrt war, weil mein Schwiegervater ist so Hobby-Bodybuilder. Also ich konnte da weiter trainieren. Ich habe mit meinem Ehemann jemanden, der Leistungssportler war im Ringen, der dann mein Trainingspartner geworden ist. Und wir haben dann in so einem Studio unsere Matte ausgelegt. Also das sind alles Dinge, das hat sich so ergeben, das haben wir nicht geplant, da haben wir einfach spontan reagiert. Und ich habe dann erst im Laufe der Zeit gemerkt, boah, ey, das ist ein Riesenvorteil. Und vieles erkennt man dann auch erst im Nachgang. Also ich muss sagen, ich habe dann schnell gelernt, wie immer im Sport, Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Das ist auch, glaube ich, der Schlüssel, einfach zu akzeptieren und zu sagen, ich meckere jetzt nicht noch wochenlang. Ich verliere nur Energie, wenn ich jetzt hier mecker oder rumjammer, sondern ich bin dankbar, dass ich überhaupt noch die Chance bekomme, dann halt ein Jahr später. Und dann ändert sich natürlich auch alles im Kopf, wenn man es einfach dankbar annimmt, anstelle immer zu sagen, ja, eigentlich wäre ich jetzt und eigentlich wäre ich jetzt im Urlaub und ja.
Okay, und dann im Endeffekt dann im August 2021, dann, wie ging es dir denn vor dem letzten Kampf? Wie groß war der Druck oder die Freude? Was hat in dem Moment überwogen und wie hast du es geschafft, dann in dem Moment auch wirklich, nicht die Nerven zu verlieren und unter diesem, also Druck, der auch positiv ist ja auch von allen Seiten, die Erwartungshaltung, die einfach in so einer Situation an einen gerichtet ist. Was geht dir denn da so durch den Kopf in den letzten Minuten vorm Kampf zum Beispiel?
Ja, die Kunst ist, dass dir das alles nicht im besten Fall durch den Kopf geht, sondern dass du dich auf das Hier und Jetzt fokussierst und auf das, was du halt beeinflussen kannst. Und das war auch ganz klar der Inhalt der mentalen Arbeit, dass wirklich mir das gelingt, egal was danach kommt, wer danach kommt, das wissen wir ja auch nicht, wer steht da uns dann irgendwann gegenüber, ne, bis es dann soweit ist und wirklich im Hier und Jetzt zu sein, wirklich den Fokus auf dich zu legen, auf die Dinge, die du beeinflussen kannst und voll deine Kompetenz auszuschöpfen. Und Das ist mir da gelungen, trotz einiger Wackler natürlich, weil das ist immer so, da wird man mal nervös. Dann habe ich auch gemerkt, okay, alles klar, die Situation hatten wir noch nie. Man kann sich darauf nicht vorbereiten. Jetzt stehe ich hier im Finale Olympisches Gold und plötzlich werden um dich herum alle so ein bisschen nervös.
Ja,
Und da
genau.
gab es echt den Moment, wo ich so dann ich gesagt habe, Leute, ist okay, dass ihr nervös seid, aber lasst das bitte bei euch. Ich muss jetzt mal hier raus, weil das überträgt sich natürlich, ne? Und es war so beides. Also es war Freude. Es war Druck natürlich ohne Ende, trotz allem. Es war aber auch ein bisschen, also ja, Wehmut, weil ich wusste, okay, das ist jetzt das Ende, egal was passiert, ich höre jetzt auf. Also es sind sehr, sehr viele Gefühle in dem Moment und es ist, wie gesagt, nie planbar, dass das alles aufgeht, weil alle, die da hinkommen, sind in der Form ihres Lebens im besten Fall. All die da hinkommen, haben sich darauf vorbereitet. Und am Ende war so ein bisschen dieses ganze Mentale, dieses ganze war so mein Vorteil. Aber wir waren auch ganz klar dort angereist mit dem Wissen, alles ist möglich. Wenn ich alles zusammenbringe, dann ist Gold möglich. Ein kleiner Wackler, ein kleiner Fehler und ich fliege raus. Ne? Also das war direkt erste Runde, ist die amtierende Olympiasiegerin ausgeschieden. So, dann läufst du an der vorbei, die steht da, weint Tränen und du denkst dir so, okay, alles klar, so läuft das hier. Ne? So, und das ist mir, und ich sage immer uns, weil das war eine Teamarbeit, das ist uns halt gelungen, ne? Mich da irgendwie in der Bahn zu halten. Wir haben uns auf jedes Szenario vorbereitet. Also, wie gesagt, mein Team und ich, wir haben so ein Buch geschrieben, was mache ich, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich Panik bekomme, wenn ich zu müde werde. Also, ne, also alle möglichen Reaktionen, was mache ich, wenn die Gegnerin kommt? Also ich hatte auf jede Gegnerin ein Profil erstellt, ne? Ich habe visualisiert, mental gearbeitet, welche Techniken gehen gegen wen. Also komplett übertrieben auch ein bisschen, aber für mich war das so, ich wusste in der Theorie in jeder Situation, was zu tun ist. Und die Frage ist, kann ich es abrufen oder nicht?
Ja, würdest du sagen, du hast dich mental mehr vorbereitet als körperlich oder hat sich das so die Waage gehalten?
Nee, also die körperliche Arbeit, das ist natürlich im Leistung, also gerade im Ringen. Ringen ist eine komplett physische Sportart, das A und O. Da steht dann 10 Einheiten die Woche gegen 2 mentale Einheiten in der Woche so, ne? Aber das mentale Training ergänzt, hat das bei mir natürlich auch ergänzt, weil je älter ich wurde und je schwieriger das auch mit dem Regenerieren war, haben wir einfach auch das genutzt, trotzdem mental zu trainieren. Es ist bewiesen, dass wenn ich Bewegungen visuell erlebe in meinem Kopf, dass dieselben Synapsen aktiv sind, wie wenn ich sie wirklich auf der Matte mache. Und ich wusste, ich kann nicht 200 Mal die und die Technik üben. Ich kann sie nur 100 Mal üben, aber ich kann sie dafür noch 100 Mal hier oben machen, ohne dass ich dadurch irgendwie körperlich gefordert bin. Und so haben wir das alles ein bisschen kombiniert. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Strategien, aber man muss halt auch die richtigen finden. Und ganz klar, das harte Training, die harte Arbeit, das Kloppen auf der Matte, das hat dominiert, aber es hat sich halt ergänzt.
Ja, also ne, Kloppen auf der Matte, was wir am Anfang kurz gesagt hatten, du hast ein Riesenteam auch hinter dir. Trotzdem ist, wie gesagt, ja, Ringen generell so ein bisschen immer noch Männer dominiert, sage ich jetzt mal. Wie war das denn für dich als Frau dann jetzt auch über die Jahre hinweg, so vom Teamspirit her, auch unter den Männern und Frauen gemeinsam? Ich meine, dein Mann kommt auch aus dem gleichen Sport. Wie habt ihr beide denn quasi diese ganzen Entwicklungen erlebt? Hattest du das Gefühl, dass es für dich als Frau an manchen Punkten schwieriger war oder anders war als für deinen Mann zum Beispiel?
Ja, 100%. War immer so, ist heute noch so. Also die Frauen haben es schwerer in dieser Sportart. Mein ganzes Team war männlich. Das sagt natürlich auch schon viel aus. Hätte jetzt auch eine Frau dabei sein können. Ich bin dankbar, gar nicht falsch verstehen. Ich bin auch jemand, ich mache da jetzt keinen großen Unterschied. So, ich bin aber auch aufgewachsen eben mit einem Bruder, ne, mit immer in dieser Gruppe, wo nur Jungs sind und ich alleine. Aber ich habe jede Phase sozusagen erlebt. Ne? Also ich bin in Hallen gekommen, wo die Trainer sagen, nee, du kannst hier nicht sein. Und ich sage, warum kann ich hier nicht sein? Aber du bei einer Frau bist. Und ich sage, ey, aber ich trainiere härter als die. Ne? Also ich musste mir teilweise wirklich einfach auch den Platz im Training erkämpfen. So, ne? Und da war alles dabei von kompletter Ablehnung zu dann, boah, ey, du bist echt eigentlich fleißig und du darfst hier bleiben, zu irgendwann der Liebling, ne? Weil wenn man dann erfolgreich ist und dann irgendwie auch beweist, dass ich brauchte auch keine Sonderbehandlung. Ne? Bei mir war natürlich auch der Vorteil, ich war in der höchsten Gewichtsklasse bis 76 Kilo. Das ist die mittlere Gewichtsklasse bei den Männern. Da gibt es Männer wie Sand am Meer, so als Trainingspartner. Das heißt, ich habe auch eigentlich überwiegend nur mit Männern trainiert in Deutschland. Und für mich war das ein Riesengewinn, dass es eine männerdominierte Sportart ist, aber gleichzeitig auch die größte Challenge. Und ja, wenn du dann irgendwann mal erfolgreich bist, dann ändern viele auch ihre Meinung. Dann haben trotzdem immer noch viele so Stimmen im Hintergrund, ne? Die sind immer da. Aber ich merke das bis heute, ne? Also es gibt so viele Männer, die ähnlich erfolgreich waren oder vielleicht ein bisschen besser. Das Standing ist ein anderes. Wenn wir Anfragen bekommen für Vorträge, dann wird da höher eingestiegen als bei mir, weil ich halt eine Frau bin. So, ne? Und das sind halt so Sachen, das ist wie mit jeder anderen Branche, das haben wir dieses, ich bespiele dieses Thema nicht gerne, aber das ist im Leistungssport und im Frauenring ganz, ganz groß. Und nicht, weil man sich nicht ändern will oder weil alle die Augen schließen. Ich finde, es wird sehr viel besser. Auch die Trainer entwickeln sich gut weiter. Ich hatte, wie gesagt, ein ganz tolles Team, das mich voll als Person auch mit dem Wunsch nach Karriere und auch mit dem Wunsch nach Familie irgendwann so, ne, mit dem, dass ich einen Partner habe, und die haben mich da voll ernst genommen, aber das hat halt nicht jeder. Und es ist ganz klar so, auch wenn vielleicht nicht alle Männer oder Jungs bestätigen, die Mädchen haben es viel schwerer in dieser Sportart. Wir haben keine Bundesliga, wir können uns keinen Cent dazu verdienen, ne, wir kriegen viel weniger Sponsoring-Möglichkeiten, niemand. Also überhaupt der Leistungssportring ist in der Nahrungskette ganz unten, was Sponsoring und Unterstützung angeht. Aber das Frauenring ist noch mal so viel weiter unten als bei den Männern, einfach weil die Lobby noch kleiner ist. Und unsere Supporter Nummer eins sind unsere Eltern. Und dann kommt ganz lange erstmal nichts.
Hast du an der Stelle vielleicht noch einen Tipp für junge Frauen, die jetzt zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie versuchen, sich, egal ob das jetzt im Frauenringen oder in irgendeiner anderen Sportart ist, wo sie eben als Frau gerade so ein bisschen schwerer es haben, den Fuß in die Tür zu bekommen, einen Tipp für die, was die machen können oder wie es ihnen vielleicht leichter fällt, durchzuhalten und noch dreimal mehr
Ja,
Widerworte zu geben?
also genau, Widerworte geben ist ein gutes Stichwort. Das ja, hinterfragen ja, aber nicht sinnlos diskutieren. Weil das war es bei mir irgendwann. Mir war es irgendwann zu doof. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich zeig's euch. So, ne? Prove them wrong. Du kannst nicht anders machen. Du kannst sie nur mit Leistungen, mit Taten überzeugen. Und wenn du das dritte, vierte Mal abgewatscht wirst, nicht nach Hause zu gehen, motzig zu sein. Natürlich war ich auch sauer, ne? Aber nicht da wieder, ne? Nicht jammern, nicht meckern, nicht schimpfen oder das kurz tun und dann wieder in die Handlung kommen und das einfach akzeptieren und denen das zeigen. Weil das habe ich wirklich gelernt. Das ist das, was dann alle beeindruckt. Und wenn du sie dann einmal hast, dann hatte ich sie wirklich voll hinter mir, die Leute, so, weil die halt wirklich dann auch sagen, okay, trotz allem, ne, du hast dich durchgesetzt. Und ja, das ist, glaube ich, das Einzige. Natürlich, ich würde gerne andere praktikable Tipps geben oder wende dich da und dahin, aber die habe ich nicht. Außer, dass du durchhältst und dass du es denen zeigst mit deiner Leistung. Und da heißt es nicht, dass du Weltmeister werden musst, weil das ist ja überhaupt gar nicht planbar, sondern dass du einfach fleißig bist, dass du immer wieder kommst, dass du nicht jammerst. Und das machen die Mädels auch nicht. Also beim Ringen, die Mädchen sind so zäh und auch die Frauen, die jammern da nicht rum. Und irgendwann überzeugst du die.
Bin ich auch überzeugt von. Wir Frauen, wir haben es ja generell auch mit dem Training nicht immer so leicht. Und das wird ja auch gerade immer wieder populärer tatsächlich. Also zyklusbasiertes Training ist aktuell gefühlt ja auch in aller Munde. Wie ist das denn im Ringen? Also ich meine, das ist ja gerade da, wenn du sagst, du hast mit männlichen Trainingspartnern trainiert, ne? Du als Frau hast da zyklische Schwankungen, während die bei Männern nicht oder kaum da sind. Wie hat sich das denn umsetzen lassen? Oder hast du das groß gemerkt?
Also bei mir ist das so, dass da jetzt noch nicht so viel Einfluss drauf genommen wurde, beziehungsweise auch von meiner Seite, ne, ich bin so zu mir selber so ein bisschen Typ General, ne, so, oh komm, jetzt jammer nicht, ne, so, ja, das ist auch nicht immer gut, aber ich habe das gemerkt, dass so jetzt die Generation nach mir viel intensiver damit arbeitet, dass wir jetzt auch wirklich ein paar Projekte da hatten, und wir sind ja auch eine Gewichtsklassensportart. Allein deswegen ist es ja super, super wichtig, weil die Gewichtsschwankungen enorm sind. Ich weiß nur, dass in meiner Vergangenheit das für mich persönlich halt ein gewisses Thema war. Natürlich eben Gewicht machen. Solange ich Gewicht gemacht habe, solange ich immer viel abnehmen musste, musste ich meinen Zyklus irgendwie kontrollieren, in Zaum halten, hormonell verhütbar, bla, einfach solche Dinge tun, damit ich nicht kurz vor einem Wettkampf 3, 4 Kilo zunehme. Das ist alles auch passiert. Und das ist dann natürlich doppelt schwer, das wieder abzunehmen, weil das Wasser, ne, da weiß ja jede Frau. Und das sind alles so Sachen, das musste ich damals mir so ein bisschen Learning by Doing oder einfach so in mich selber reinfuchsen. Das ist jetzt natürlich schon viel besser. Und das ist auch super intelligent, so zu trainieren und da einfach auf sich Acht zu geben. Es gibt ja auch wirklich diese Studien, dass man vulnerable Situationen da einfach hat. Und
Ja.
Ringen ist super hart. Also verletzungsanfällig, ne? Wenn du so eine Phase hast oder weißt, wie dein Körper reagiert, dann ist das natürlich nur schlau, nicht zu provozieren, auch einfach präventiv, ne? All diese Dinge. Das wurde bei mir jetzt nicht so gemacht. Ich habe nur ganz bewusst dann irgendwann auch selber gemerkt, okay, alles klar, zum Beispiel Hormone unterdrücken meinen Muskelaufbau. Wenn ich weibliche Hormone konsumiere, um das zu machen, dann werde ich nie die Muskelmasse aufbauen, die ich könnte. Das habe ich dann ganz bewusst irgendwann gelassen, als ich zunehmen musste, ne? Und all diese Dinge. Aber das war so ein bisschen aus Eigeninitiative. Und jetzt ist das schon besser. Ich finde, das könnte noch bewusster sein. Das muss natürlich aber auch von Athletinnen und von Trainern gewollt sein, ne? Vielen ist auch ein bisschen zu intim. Wir kommen uns sowieso sehr, sehr nah. Deswegen muss man vielleicht auch nicht alles so teilen. Aber zur Trainingssteuerung und einfach das Wissen darüber, das finde ich schon sehr wertvoll.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch sehr schön, dass du auch sagst, das muss auch bei den Trainern eben auch ankommen, weil das ist ja auch oft so ein bisschen dieses, dann kommt man als Frau ins Training und sagt, heute ist schlecht, weil, und dann ist
Ja.
die erste Reaktion sehr lange Zeit gewesen, so, ne? Müssen wir
Ja.
jetzt erstmal gucken, wie wir damit umgehen. Und es ist aber nicht dieses, okay, wir gucken, wie wir damit umgehen, wir holen das Beste raus, sondern als erstes kommt dieses,
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade auf einem sehr, sehr schönen Weg, auch in allen, auf allen Ebenen. Dann gucken wir mal ein bisschen auf heute sozusagen. Du bist heute Mama und auch als Speakerin unterwegs. Was hat sich denn so alles seit Olympia dann bei dir getan? Weil du hast gesagt, das war der Peak, das war das Highlight und auch das Ende vom Sport sozusagen dann in dem Moment. Und seitdem hat sich ja auch einiges nochmal getan.
Ja, also das war so der nächste krasse Cut in meinem Leben, den ich irgendwie nicht so, was ja doch geplant hatte ich es ja schon, aber der mich einfach auch ein bisschen umgehauen hat. Ne? Also wie gesagt, mein Wunsch war immer, Olympiasiegerin zu sein und eine Familie zu gründen. Dass das alles so schnell passiert, habe ich irgendwie nicht gedacht. Habe ich mir gewünscht, ohne zu wissen, was das bedeutet einfach. Ne? Und klar, dann kommt dieser Olympiasieg und der sowieso alles durcheinander wirbelt. Plötzlich will jeder deine Meinung wissen. Das fand ich eh sehr, auch manchmal makaber, jetzt negativ ausgedrückt, wo ich so dachte, hey, ich hätte euch das vor 3 Jahren, hätte ich euch das vor lau erzählt. Jetzt habe ich das einmal gewonnen und jetzt auf einmal will jeder deine Meinung wissen. Natürlich habe ich das genutzt und ich bin da auch dankbar für, gar nicht falsch verstehen. Ich bin auf alles, auf jedes Event, wo ich eingeladen wurde, hingegangen, wo ich konnte. Ich fand das natürlich auch mega toll, das hat mich super geehrt. Habe versucht, das auch für meine Sportart ein bisschen zu machen, die zu repräsentieren. Bin aber dann eben parallel schwanger geworden und habe so diese üblichen Anfangsproblemchen gehabt. Und ich weiß noch, da durfte das ja auch noch kein, was heißt durfte, aber man erzählt das ja am Anfang auch noch nicht so. Und dann stand ich bei der goldenen Henne, ein wunderschöner Abend, geschminkt, gerichtet, alles, ne, was man so. Und ich stand auf dieser Bühne und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, mir ist so schlecht. Ich,
oh nein.
Nicht brechen, so, ne. Und ich stell dir das mal vor, das wäre so der nächste. Also es war so alles dabei in diesen 10 Monaten nach den Olympischen Spielen von wahnsinniger Freude, Überforderung, auch Stress, ne, ganz anderer Stress auf einmal. Von jeden Tag Training zu 5 Wochen, ich habe 5 Kilo in 5 Wochen abgenommen, weil ich überhaupt gar nicht mehr trainiert habe. Ich bin nur noch gereist, habe ein paar Partys besucht, dann war ich schwanger, dann habe ich damit aufgehört, Alkohol, also ne, so. Also es war so vorgewillt und dann kam mein Sohn auf die Welt, der hat natürlich alles wieder verändert. So, ne? Irgendwie, ich habe mich da schon drauf vorbereitet. Ich wusste aber trotzdem nicht, was das bedeutet und wie krass das einfach dein Leben nochmal einschneidet im positiven Sinne, aber natürlich auch im herausfordernden Sinne. Und ihr habt dann auch eine Weile gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne, ich bin so nicht die so da das Kind auf die Welt gebracht hat und dachte so, boah, jetzt ist, ne, ich musste das erstmal lernen, dieses Zuhause sein mehr, dieses wirklich gebraucht werden von einem Menschen, all deine Bedürfnisse so hinten anzustellen. Als Leistungssportler guckst du nur erstmal nach dir. Du schläfst so viel, wie du musst. Du isst das, was du willst. Und immer, das ist alles durchgeplant. Und plötzlich isst du gar nicht mehr warm und gar nicht mehr einfach so zwischendurch irgendwas. Du schläfst so gut wie gar nicht mehr. Da ist jemand, der dich so braucht. Und das hat eine Weile gedauert, also mich da einzugrooven. Ich war dann immer noch sehr gefragt, auch als Speakerin und auch für den DOSB unterwegs, so als Botschafterin und so. Das waren alles so tolle Dinge, die ich nicht aufgeben wollte, die natürlich aber mit einem 6 Wochen alten Baby heftig waren, ne? So durch die ganze Republik zu fahren, da irgendwie Sachen zu machen, stillend so. Und also das war wirklich vogelwild und es war alles dabei bei mir. Und jetzt wirklich so ein paar Jahre später bin ich genau da, wo ich sein will. So, mir fehlt manchmal die Ringermatte. Ich wäre gerne öfter wieder auf der Matte, würde gerne auch ein bisschen irgendwie als Trainerin mehr machen oder unterstützen die Praxis. Das geht gerade einfach nicht mit 2 kleinen Kindern. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen eher bürokratischen Job im Verband zu machen, weil der bedeutet, ich kann zu Hause sein, ich kann meine Aufträge machen und Vorträge halten. Und ja, meine Familie hält mir da extrem den Rücken frei. Ja, und jetzt, wie gesagt, ich versuche jetzt auch im Hier und Jetzt zu leben, das Beste daraus zu machen. Aber ja, habe jetzt genau die gleichen Herausforderungen wie jede andere Mutter auch, die arbeitet, ne? Also da unterscheide ich mich 0,0. So, ich wache jeden Morgen todmüde auf und denke mir, wie soll ich das heute alles schaffen? Und ich schaffe das, so wie jede andere Mama auch. Und deswegen, ich werde oft gefragt, Olympiasieger ist wirklich krass, aber Mama sein mit allem anderen ist viel, viel krasser. Also Chapeau an alle, die das jeden Tag machen.
Auf jeden Fall. Und du schaffst dann ja auch teilweise, hast du noch gesagt, nebenbei als Speakerin dann auch an dem einen oder anderen Abend trotzdem dann nochmal auf einer Bühne zu stehen. Da warst du unter anderem ja auch bei unserem Aufstiegskongress in Mannheim dabei mit deinem Vortrag Wille schlägt Talent, was ja auch richtig gut nochmal passt hier zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass es am Anfang für dich auch ein bisschen schwierig war, hier im Ringen auch dich durchzusetzen aufgrund des Talentes. Wie war es denn dann, plötzlich so auf der Bühne zu stehen, auch als Speakerin? Und was ist dir denn bei den Vorträgen so besonders wichtig, was darüber kommen soll?
Das ist halt auch so was, das habe ich eigentlich überhaupt gar nicht geplant. Es hat sich schon so ein bisschen aufgetan bei Interviews oder so, dass ich ganz gut sprechen kann oder dass vielleicht meine rheinische Schnauze mir hilft, weil ich eigentlich wenig nachdenke und einfach rede. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Aber ich habe jetzt nie geplant gehabt, dass ich jetzt irgendwie als Speakerin durchstarte nach den Olympischen Spielen. Aber es kann man halt so Anfragen plötzlich auch. Das hat sich auch alles in diesen ersten Monaten dann ergeben, ne? Und dann hat mein Management da wirklich auch cool reagiert und gesagt, hey, lass uns das versuchen, ne? So, wir glauben, das könnte gut klappen. Und dann haben wir wirklich in Windeseile da was auf die Beine gestellt. Und dann lief das einfach gut. Und die Leute haben da so ein bisschen was von mitgenommen und ich habe dann richtig gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, weil so kannst du irgendwie auch deine Leidenschaft wieder so teilen mit dem Sport, du bringst den Leuten das irgendwie näher, aber du kannst auch einfach von deinen Erfahrungen erzählen. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen altklug, weil da sitzen teilweise Geschäftsleute, die so viel in ihrer Dings erreicht haben und dann komme ich und erzähle denen irgendwie was von Erfolg, aber irgendwie, das ist auch das Spannende, dass egal welche Sparte, egal welcher Bereich, fast alle irgendwann auch schon mal Sport gemacht haben, alle irgendwie auch schon mal Druck gespürt haben, alle auch irgendwie ne Situationen schon hatten. Und ich habe dann gemerkt, dass viele das einfach total nachvollziehen können. So, ne? Ich erzähle eigentlich genau das so von meiner Geschichte, wie das alles angefangen hat und wie ich durchgehalten habe. Und aber auch wirklich das, was mir Leute beigebracht haben. Mein Psychologe, mein Mentaltrainer, mein Trainer, mein Team. So. Und ja, was ist mir besonders wichtig? Authentisch zu sein. Und das fällt mir relativ leicht, weil es einfach meine Geschichte ist. Ich habe auch kein Skript. Ich habe meine PowerPoint, aber ich erzähle eigentlich jedes Mal ein bisschen was anderes. So. Die Message ist zwar die gleiche, aber ich habe da jetzt nicht, dass ich das sage oder wie ich das sage. Und ich liebe es einfach auch danach, so mit denen in Austausch zu kommen. Und das war beim Aufstiegskongress natürlich besonders schön, weil da waren sogar ehemalige Dozenten, Kommilitonen dabei. Da sind Leute, die den Weg gegangen sind oder gehen, den ich gegangen bin auch, ne, im Beruf und die einfach auch mit den Menschen arbeiten, die dieses große Bewegung, Sport, Thema leben und lieben, ne? Und dann macht das natürlich doppelt Spaß. Ja.
Hört sich auch richtig schön an. Jetzt hast du gesagt eben auch, du bist jetzt eigentlich da, wo du sein wolltest, ne? Du bist Mama, du hast Familie gegründet, so wie du dir das vorgestellt hast. Du hast diese krasse Erfahrung mit dem Olympiasieg. Was motiviert dich denn sozusagen dann jetzt heute noch auch alles so weiterzumachen und weiterhin mit so einer gewissen Ambition dran zu bleiben und auch für den Sport weiter so einzustehen, auch wenn es gar nicht mehr so die Prio in deinem Leben hat, weil sich das jetzt gerade so verschoben hat einfach. Also ins Schöne für dich ja natürlich auch.
Ja, also mein Hauptjob ist ja der beim Deutschen Ringerbund. Also ganz klar, das ist meine Hauptanstellung. Also das motiviert mich sowieso. Aber ja, ich ich weiß ja auch, wie schwierig das sein kann für die Athleten und Athletinnen, aber ich weiß halt auch, wie wertvoll diese Erfahrung für mich war. Natürlich mit dem Olympiasieg zu enden, das sagen immer alle, für dich ist das leicht zu sagen, ne, so, wenn das so bei uns ausgeht, aber das war auch mein Mindset vor dem Olympiasieg. Egal, was jetzt passiert, egal was, dieser Weg war so prägend, so wertvoll. Ich habe so viel gelernt dadurch. Dieses Leben ist so intensiv und auch herausfordernd, aber es ist ein Privileg. Es ist ganz kurz, es sind nur wenige Jahre in deinem Leben, die du so lebst, und mach das Beste draus. Und das ist so ein bisschen das, was ich so versuche, auch irgendwie allen so mitzuteilen, ne? Dass man die Athletin auch irgendwie als Person sieht, nicht nur als Leistungsgenerierungsmaschine oder sowas, ne? Dass die so ihren Weg und auch ihre Erfüllung finden. Ich finde, es gibt nichts Traurigeres. Natürlich, wenn man sich verletzt oder wenn das alles so endet, wie man nicht möchte, das finde ich schade. Aber wenn jemand aus dem Sport rausgeht, das 20 Jahre gemacht hat und sagt, ich will nie wieder was damit zu tun haben, dann finde ich, ist was falsch gelaufen. Und ich weiß nicht, ob die dann was falsch gemacht haben oder das Umfeld was falsch gemacht hat. Ne? Das ist ein hartes Business, aber das ist so lehrreich. Und deswegen sage ich auch, wenn meine Kinder das mal machen würden, ich würde sofort Ja schreien, auch wenn ich weiß, wie viele Tränen da fließen. Ne? Das ist sowas, mir hat das so viel gegeben und ich möchte, dass das auch anderen so viel gibt natürlich. Und deswegen, ja, beschäftige ich mich sehr gerne damit jeden Tag. Wie gesagt, ich wünschte noch ein bisschen mehr in der Praxis, aber vielleicht kommt es irgendwann mal wieder.
Bestimmt. Und an der Stelle können wir auch mal noch sagen, egal bei welchem Wettkampf ihr irgendwie auf der Matte, auf der Bahn, sonst wo steht, es ist einfach schon krass, dass ihr überhaupt da seid. Also auch wenn du Olympia nicht gewonnen hättest, es war ja schon krass, dass du überhaupt zweimal dort warst. Allein das ist schon eine mega, mega Leistung.
Und ja, total. Ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, alles gut.
Jetzt im Nachhinein sage ich das auch ganz oft zu jemandem, wenn die dann so Deutscher Meister sagen, ja, Deutscher Meister ist ja immer, sage ich, nein, aber als ich Deutsche Meisterin geworden bin das erste Mal, das war für mich auch das Höchste. Das war das Höchste, was ging. Du darfst dich jetzt genauso darüber freuen, wie ich mich da, also ne, das glaubt mir niemand, aber die Intensität der Freude ist das Gleiche, weil du erreichst das Höchste, auf was für dich möglich ist. Und natürlich, ein Olympiasieg hat einen Rattenschwanz, wo sich dann noch viel anderes ändert. Aber in dem Moment, ein Ziel zu erreichen, egal wie das aussieht, das gibt uns allen was.
Ja, auf jeden Fall. Und da darf man sich auch einfach Ziele stecken, die für einen selbst in dem Moment erreichbar scheinen. Also man darf träumen, auf jeden Fall, man soll auch träumen, aber also ich freue mich schon, ich habe vor 2 Jahren einen 10-Kilometer-Lauf mitgemacht und bin im Ziel angekommen. Und das war für mich, glaube ich, vom Freudelevel ähnlich wie für andere eine Bestzeit, aber was weiß ich. Ne?
Das bei mir auch. Das bei mir so, auch.
Genau. Da darf man auch wirklich regelmäßig stolz auf sein. Ich glaube, das ist auch mental so ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Sport generell, dass man auf seine Leistung, dass man sich auch jeden Tag nochmal rausquält an manchen Tagen und dass man durchzieht, da darf man wirklich sehr, sehr stolz drauf sein.
Ich sage immer, das ist so ein bisschen das Deutschland-Phänomen und das meine ich gar nicht böse. Aber bei uns ist Bescheidenheit eine Tugend. Ja, Bescheidenheit ist eine Tugend. Aber stolz auf sich zu sein, anzuerkennen, was man macht jeden Tag und das auch zu sehen und wertzuschätzen, das darf man auch, wenn man bescheiden ist.
Ja. Definitiv. Jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde fast am Quatschen. Aline, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir ganz wichtig, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, das, was wir jetzt am Ende so ein bisschen gesagt haben, ich wünsche einfach allen, egal in welcher Situation sie sich gerade befinden, wie herausfordernd sie sein mag, ne, das ist ja auch, das gehört ja auch zum Leben dazu und egal wie alt man ist oder welche Ziele man hat, dass trotzdem irgendwie jeder das findet, was ihn oder sie glücklich macht, dass man auch in schweren Zeiten irgendwie schafft, den Genuss zu finden. Das war bei mir am Ende so der Schlüssel. So hart das Training auch war, ich habe mir gedacht, okay, hey, ich mache das jetzt noch, keine Ahnung, noch 20 Mal muss ich dieses Hit-Intervalltraining machen und ich nehme das mit jeder Pore und meines Dings. Und wenn ich mich danach übergebe, dann nehme ich das auch an und schätze das wert. Ne? Das ist so, das kann man lernen und das klappt nicht immer, das klappt bei mir auch nicht immer. Natürlich, es gibt einfach Phasen und alles passiert aus einem Grund, mag ich auch nicht. Aber wenn die Zeiten auch mal schwer sind und herausfordernd, trotzdem das zu sehen als Challenge, als Herausforderung, als was Positives, was man dankbar annehmen kann. Und Dinge, die einem nicht passen oder die vielleicht auch dauerhaft irgendwie sich nicht mehr eignen oder nicht mehr passen, dann auch abzulegen und zu sagen, okay, ich habe mich auch verändert. Ne? Also weißt du, wie ich meine? Das Ganze, ja, wie gesagt, ich mag diese platten Sprüche, der Weg ist das Ziel, so, das mag ich nicht so, aber im Großen und Ganzen ist es das schon so ein bisschen, ne? Dieses, ja, die Situation zu genießen, anzunehmen, Dinge, die nicht funktionieren, auch mal auszusortieren, zu löschen oder zu verändern und ja, das zu finden, wo man wirklich glücklich ist. Also das wünsche ich allen.
Das ist auch ein voll schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier mit mir heute.
Danke dir, ja, und für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und für euch packe ich natürlich alles, was wichtig war, noch einmal in die Shownotes. Ich packe euch auch rein. Aline, wo sieht man dich denn als nächstes auf einer Bühne? Im Moment wahrscheinlich noch nicht so, oder? Bist du schon wieder unterwegs?
Doch, doch. Doch? Ja, ja, ich bin schon okay. Wieder unterwegs. Ja, ja, immer mit Babysitter und Baby meistens, wenn es weiter ist. Genau. Ja, wo bin ich denn das nächste? Oh Gott, ich weiß gar nicht tatsächlich. Doch, ich bin sogar auf dem OMR in Hamburg im Mai.
Schön.
Und also wenn man da vorbeikommen will, genau. Ich bin eigentlich überall mal so ein bisschen gerne bei Instagram einfach verfolgen. Genau. Und dann trifft man sich vielleicht mal.
Genau, packe ich auf jeden Fall nochmal dein Profil auch in die Shownotes und vielleicht auch deine Website einfach. Da wird es dir dann auch hinterlegt sein, wann du wo anzutreffen bist und wo man sich das mal live anhören kann, was du jetzt hier so erzählt hast und vielleicht auch dann danach mit dir sich noch mal kurz unterhalten kann, je nachdem, was für eine Veranstaltung das dann auch ist.
Genau, voll gerne.
Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal bei Studieren mit Gehalt und jetzt habe ich keinen guten Satz zum Rausgehen. Super!